Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vinyl Talks. Wir sind wieder im Überwegs über den Dächern Hannovers und wir wollen wieder reden über das Thema Denken, Lernen und Innovieren. Und dafür haben wir einen tollen Mann heute zu Gast in unserem Studio in der Plattenkiste. Dr. Axel von der Hohe ist bei uns. Er ist Finanzkämmerer und Ordnungsdezernent der Stadt Hannover. Herzlich willkommen.
Grüß Sie, hallo.
So, wir sind in der Plattenkiste. Das bedeutet immer, wir brauchen Platten. Sie haben sich einige Scheiben rausgesucht. Was ist Ihre erste Platte, die wir hier mal spontan sozusagen ins Zentrum des Gesprächs stellen?
Ich muss ja erstmal verraten, ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich mache es einfach. Ich bin gefragt worden, ein paar Platten mitzubringen. Habe ich gesagt, ich habe gar keine. Das habe ich gestern Abend auch beim Essen unseren Kindern erzählt. Da sagte ich, ich soll ein paar Platten mitnehmen. Und sagen die, Papa, was sind denn Platten?
Oh,
das haben die gar nicht gekannt. Also bei uns zu Hause gibt es Spotify. Insoweit habe ich mich jetzt hier aus dem Fundus bedient.
Aber Sie haben mal Platten gehabt, denn Sie sind 1977 geboren. Darf man verraten, da hat man noch Platten gehabt.
Ich hatte nie welche. Also Kinderplatten, der kleine Wassermann vielleicht.
Aber
also Musik, da gab es schon CDs zu meiner Zeit. Die habe ich auch als CD noch zu Hause. Ich habe mir als erstes die Sex Pistols ausgesucht.
Ja, ja,
das Never ist natürlich
ein Kracher gleich.
Ja, ich meine, in Zeiten wie diesen, God Save the Queen, können die ja gebrauchen
da drin. Ja.
Insofern habe ich mir gedacht, passt in die Zeit und ist eine Musik, die ich jedenfalls als Jugendlicher viel gehört habe.
Ja, Hannover hat ja auch eine gewisse Punkszene, das muss man auch sagen.
Noch
also
immer.
legendäre Tage hatten wir ja auch. Da waren Sie natürlich noch weit weg von dem Thema, was Sie heute beschäftigt. Aber heute würden Sie das auch noch gut finden, wenn es heute noch so eine rege Punkszene geben würde? Also es gibt sie in Hannover, aber nicht mehr ganz so wie vielleicht in den 80ern und auch noch Anfang der 90er. Ja.
Also was wir nicht brauchen und was ich nicht gut fände, das wären Chaostage.
Ja.
Ich glaube, da sind wir einig. Aber eine rege Punkszene ist herzlich willkommen in Hannover, auf jeden Fall.
Diversity, also Vielfalt, ist ein wichtiges Thema. Jetzt sind Sie ja Kämmerer, Ordnungsdezernent, Stadtrat für Ordnung und Sicherheit. Es gibt viele Titel. Was ist Ihnen eigentlich der liebste Titel? Oder bei welchem Titel spüren Sie eigentlich am meisten Ihre Berufung?
Ja, also traditionell sagen die meisten Stadtkämmerer.
Mhm.
Ich habe, als ich da anfing zu arbeiten, oder besser gesagt nach vorher, man muss sich dann dem Rat vorstellen, man muss vom Rat gewählt werden, gesagt, mir ist wichtig, dass die unterschiedlichen Aufgaben, die in dem Dezernat liegen, also vor allem Finanzen und Ordnung, dass die auch gleichrangig nach außen hin verkörpert werden. Insofern, wenn es um Finanzen geht, gerne Stadtkämmerer, wenn es um Ordnung geht, Ordnungsdezernent.
Vor 2 Jahren ging es ja dann nun los. Also will heißen, die ersten 2 Jahre Erfahrung gemacht. Was hat Sie vor 2 Jahren eigentlich am meisten gereizt, Ihre doch sehr interessante und sicherlich auch sehr spannende Rolle in der Region zu tauschen gegen dieses Amt?
Ja, das sind ja immer am Ende irgendwie mehrere Beweggründe oder ein Bündel von Gründen, die einen dann am Ende bewegen, zu sagen, ich habe Lust, das zu versuchen. Was für mich ganz zentral war, das eine, ich bin ja vorher bei der Region gewesen, habe den Job, den ich jetzt vor der Funktion Stadtkämmerer machte, zu dem Zeitpunkt knapp 8 Jahre gemacht. Und will jetzt nicht sagen, dass ich üble Abnutzungserscheinungen gezeigt habe, aber es sind doch gewisse Routinen, die sich dann einstellen. Viele Sachverhalte sind einem so oder so ähnlich schon mal begegnet, sodass ich schon auch gedacht habe, Mensch, ist auch an der Zeit, vielleicht noch mal in ein anderes Feld zu wechseln. Und das Zweite, man ist in der Stadt schon noch mal eins näher dran an den Menschen, auch an den Problemen. Die Region ist dann ja doch am Ende immer auch eine vermittelte Ebene. In der Regel ist da immer noch eine Kommune zwischen dem Bürger, der Bürgerin und der Regionsverwaltung. Und dieses Direktere, das war auch ein wichtiger Punkt für mich, zu sagen, ja, da habe ich Lust zu.
Sie sind Hannoveraner? Also Sie sind geboren, glaube ich, in Wolfsburg?
Ja.
Und dann wann nach Hannover gekommen?
Ich hatte erstmal nach der Geburt das Glück, dass ich nur ein halbes Jahr da bleiben musste. Und dann bin ich aufgewachsen, groß geworden in Gifhorn und bin zum Studieren nach Hannover gekommen. Ja. Also ich bin etwa mein halbes Leben jetzt Hannoveraner, war noch mal einen kurzen Moment, ein paar Jahre in Berlin, aber seit Studium mit dieser einen Unterbrechung in Hannover.
Kommen wir noch mal ein bisschen auf Ihre Funktion oder auf Ihren Job auch bei der Region. Zentrale Steuerung hieß das. Das klingt ja so ein bisschen, wenn wir im musikalischen Fach bleiben, nach Orchesterleitung. Mhm. Viele Akteure, aber viele sollen in einer Partitur spielen. Man muss das sozusagen orchestrieren. Was glauben Sie, was sind die Fähigkeiten, die Sie haben, um das hinzukriegen? Was muss man können, um so viele Akteure irgendwie in eine Richtung zu bringen oder in eine Vision für eine Stadt oder eine Region?
Naja, erstmal müsste man ja die fragen, die das Orchester gebildet haben, ob die gefunden haben, dass es gelungen ist, dass es am Ende auch harmonisch klang. Wenn wir das mal unterstellen, dann ist es, glaube ich, so, dass man zuhören muss, zuhören können muss, dabei auch das hören sollte, was man vielleicht gar nicht hören will. Dass man, glaube ich, schon auch verstehen muss, dass es ganz heterogene Interessen in so einer Regions- oder auch Stadtverwaltung gibt, die für sich auch alle ihre Berechtigung haben. Dass man die nicht von vornherein hierarchisiert, aber dass man dann am Ende auch, glaube ich, zügig, nachvollziehbar zu klaren Entscheidungen oder früher dann vielleicht eher Entscheidungsvorschlägen kommt. Also die Dinge auch nicht über Gebühr lange im Ungefähren wabern lässt, sondern dann tatsächlich auch zu einem Ergebnis führt.
Welche Rolle spielt Kreativität? Müssen Sie kreativ sein in Ihrer Arbeit?
Ich hoffe das. Also das ist so ein bisschen ja auch der Punkt, den wir eingangs schon kurz angetippt haben. Also wenn wir Kreativität auch verstehen als neugierig bleiben, eingefahrene Pfade zu verlassen, Lösungsansätze auch mal auszuprobieren. Sie kennen ja, in der Verwaltung gibt es also einen fast schon also unhinterfragbaren Satz. Jedenfalls war das, glaube ich, früher so. Das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Und das ist natürlich tödlich, wenn man das zur Maxime so des eigenen Verhaltens und des Funktionierens einer Organisation macht. Dann glaube ich ja, dann ist Kreativität zwingend erforderlich. Die Fragestellung, die Problemstellung, die Herausforderungen in so einer Stadt, die ändern sich rapide. Und wenn eine Verwaltung nicht in der Lage ist, das auch nachzuvollziehen und kreativ auf diese Herausforderungen zu reagieren, dann bleibt sie immer reaktiv und geht ein Stück weit auch an den Problemen vorbei. Mhm.
Ganz andere Frage, Sie sind ein Xeniel. Wissen Sie, was ein Xeniel ist?
Ja, aber nur, weil ich eben gespickt habe. Ach so. Also, ist meine Generation.
Ist Ihre Generation. Wissen Sie, was das Besondere an Ihrer Generation ist? Also warum diese Generation X und dieses Millennials sich bei Ihnen so perfekt ineinander überfließend darstellt?
Sie verraten es mir.
Sie sind in einer analogen Welt geboren worden, also mit der Kassette vielleicht dann noch eingeschlafen oder mit der Kinderplatte, aber dann schon total mit dem Smartphone von Anfang an groß geworden. Also man hat sozusagen eine analoge so Welt noch kennengelernt, ist dann aber relativ nahtlos in diese neue, transformierte Welt. Ich glaube einfach, dass es ein Vorteil heutzutage ist, wenn man beides irgendwo ineinander verbinden kann. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen in der Stadtgesellschaft oder vielleicht auch in Ihrem Job ein ganz wichtiges Thema ist. Wie verbindet man eigentlich analog und digital? Spüren Sie das auch jeden Tag, dass das irgendwo immer halt noch da ist, diese Welt, wir haben das früher immer so gemacht und jetzt kommt aber eigentlich um die Ecke, wir müssen das mal ganz anders denken, weil es passiert gerade so viel.
Ja, also das ist bei uns ein Thema, ein großes Thema sogar. Also wie die allermeisten Unternehmen oder auch meinetwegen Behörden, ist natürlich das Thema Digitalisierung ganz obendran bei uns. Das ist eine Fragestellung, die Verwaltung auch nicht seit gestern wirklich intensiv bewegt und an der intensiv gearbeitet wird. Vielleicht nicht in jeder Verästelung bis jetzt auch mit dem Tempo, was wir uns gelegentlich wünschen würden. Aber auf der anderen Seite, das stimmt, haben wir noch ganz viele analoge Prozesse, insbesondere auch da, wo wir mit den Kundinnen und Kunden, also den Menschen hier in der Stadt, unmittelbar im Dialog sind, wo wir Dienstleistungen erbringen. Und insofern sind diese beiden Welten bei uns total präsent, jeden Tag. Und es ist auch nicht ganz ohne Mühe und auch nicht ohne Friktion, so diese Transformation halbwegs bruchlos oder da, wo Brüche sind, oder es gibt ja auch gute Brüche, so zu organisieren.
Wie viel digital oder analog steckt in Ihnen persönlich? Das ist ja jetzt hier ein sehr analoges Thema gerade gewesen. Wie viel Digitales steckt in Ihnen so drin?
Na, ich bin auch noch verhältnismäßig analog. Also wenn Sie mich fragen, wie magst du es denn lieber? So, weiß ich nicht, wie liest du deine Zeitung gerne? Ich mache das in der Woche irgendwie digital und online, aber wenn ich am Wochenende Zeit habe, dann nehme ich gerne auch die Zeitung im Papier und setze mich irgendwie in die Sonne und breite das aus und habe dieses haptische. Insofern Das ist schon so, wie Sie das auch angetextet haben. Ich komme aus dieser alten Welt und ich merke auch, dass auch ich selber bei weitem nicht so selbstverständlich mit Digitalem umgehe, wie das die tun, die jetzt für 10 Jahre jünger sind, 15 Jahre jünger sind.
Sie haben 2 Kinder, Sie haben gesagt, Spotify läuft bei Ihnen irgendwie so. Kriegen die in Anführungszeichen so eine gewisse Portion Analoges noch ganz bewusst? Also weil man einfach dieses Digitale auch nicht in ganz frühen Kindheitstagen sofort bei den Kindern spüren lassen möchte?
Nö. Also die wie gesagt, also so wenig wie die gewusst haben, dass es Vinylplatten gegeben hat, so wenig wissen die, oder das wissen sie jetzt, aber auch in erster Linie abstrakt, dass es Fernsehen gegeben hat.
Okay.
Die kennen Netflix oder YouTube, aber dass man auf die Idee käme, zu einer bestimmten Tageszeit sich für ein bestimmtes Programm zu entscheiden, das finden die völlig absurd. Mhm. Insofern, also wir verdonnern sie auch nicht zum zwanghaften Fernsehen und das kennen die so nicht. Ich glaube, dass, na klar, muss man schauen, dass die irgendwie auch einen verständigen Umgang mit Digitalisierung lernen. Jetzt aber so zwanghaft ihnen eine Welt noch zu vermitteln, die es heute so schon nicht mehr gibt und die es gewiss nicht mehr geben wird, wenn sie noch ein bisschen größer sind. Das, glaube ich, ist nie erforderlich.
Wir unterstellen mal, dass Digitalisierung die Menschen verändert, also die Generationen, damit sicherlich auch das Thema Arbeit. Und dann sind wir irgendwann eigentlich auch schon bei der Stadt. Wie, glauben Sie, verändern sich die Städte gerade? Oder andersrum gesagt, was tut sich vielleicht auch in Hannover? Wie würden Sie diese Digitalisierung, diese Transformation für eine Stadt beschreiben? Was glauben Sie, was sind da die Pain Points, wie man so schön neudeutsch sagt? Wo dran scheitert das oder wo kann man halt Tempo gewinnen?
Ja, ich glaube, also das Erste, was man einfach sehen muss, auch wenn es ein bisschen wie eine Entschuldigung klingt, ist, dass wir keinen guten Rahmen haben in Deutschland. Also wir haben Digitalisierung vielleicht erstmal als ein Thema für eine Stadt, das hat enorm viele Chancen, das hat ja nicht zuletzt auch ökonomische Chancen, das sagt was aus über die Attraktivität eines Standortes. Da ist die Stadt ja im Wesentlichen der Ort, an dem das stattfindet. Vielleicht ist sie ein bisschen ein Ermöglicher, der derartige Prozesse befördern kann. Das alles, das können wir bewegen und bearbeiten. Das andere ist, dass wir selber für die Menschen in der Stadt digital sein wollen, dass die Kundenbeziehungen, die wir miteinander haben, die Dienstleistungen, die wir anbieten, die Services, die wir anbieten wollen, auch digital werden sollen. Das dritte sind vielleicht unsere internen Prozesse. Ist jetzt nicht so spannend. Und in diesem mittleren Block, also da, wo wir eine Dienstleistung anbieten und die Leute sollen die möglichst komfortabel nutzen können, da fehlen uns vielfach noch die Rahmenbedingungen. Und insofern ist das eine, dass man selber in dem Thema Tempo aufnehmen muss. Das andere ist aber, es geht häufig jedenfalls nicht autonom, sondern ist dann eben auch abhängig von entsprechenden landes-bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen. Und daran muss intensiv gearbeitet werden.
Geschwindigkeit ist ja eine neue Währung des Erfolges. Das heißt also Speed als sozusagen die Möglichkeit, diese Transformation zu bewältigen. Wie schnell kann eine Stadt sein? Also kann eine Stadt irgendwann so schnell werden, als ob sie wie ein Unternehmen funktioniert? Oder ist man zwangsläufigerweise entkoppelt und hat so seine ganz eigenen physikalischen Gesetze für Geschwindigkeit?
Ja, also eine Stadt oder eine Stadtverwaltung, die hat ja unterschiedliche Ebenen. So, wir haben ganz einfache Managementaufgaben zu erledigen. Da würde ich auch nicht sehen, dass wir da prinzipiell anders aufgestellt sein sollten oder müssten, als das in einem Unternehmen der Fall ist. Mhm. Wenn Sie eine Dienstleistung von uns in Anspruch nehmen wollen, sagen wir, Sie wollen Personalausweis, dann wäre das eine Dienstleistung, die auch tatsächlich in der besten Welt, jedenfalls mittelfristig, praktisch erledigt werden kann, ohne dass Sie auf ein Amt gehen müssen, ohne dass Sie ein Bürgeramt aufsuchen müssen. Dann können Sie sich von zu Hause identifizieren. All das geht, so wie Sie das mögen, ob das Ihr Mobile-Device ist oder ob Sie das zu Hause am Laptop oder sonst wie machen müssen. Also da würde ich sagen, da sind wir dem Grunde nach nicht anders oder sollten nicht anders sein, sondern da haben wir vernünftige Prozesse zu organisieren und das möglichst effizient. Daneben ist eine Stadtverwaltung aber natürlich auch ein eine politische Institution oder jedenfalls eine, die in der unmittelbaren Interaktion mit dem politischen Raum funktioniert. Mhm. Unser Chef ist sozusagen der Rat. Und das sind Prozesse, die aus meiner Sicht ganz und gar nicht wie in Unternehmen funktionieren, die es aus meiner Sicht auch nicht sollten, sondern das sind öffentliche Willensbildungsprozesse, die brauchen dann sicher mitunter auch länger. Aber das ist auch aus meiner Sicht, und Ausnahmen werden Sie immer finden, aber dem Grunde nach richtig und gut so. Und an der Stelle, glaube ich, ist auch Geschwindigkeit keine Kategorie. Sie müssen so eine Stadt ja auch am Ende des Tages so aufstellen, so entwickeln, dass die Menschen in dieser Stadt, und nur dafür machen wir das ja, also wir sind da ja nicht auf einem Selbstverwirklichungstrip, dass die Menschen sich heimisch fühlen in dieser Stadt, dass sie das Gefühl haben, dass sie nachvollziehen können, was da an Stadtentwicklungsthemen bewegt wird. Und dass auch die vielleicht keine Digital Natives sind, noch den Eindruck haben, ja, ist auch meine Stadt und ich fühle mich wohl in dieser Stadt.
Meine Stadt, es gibt ein Stadtentwicklungsprogramm, Mein Hannover 2030. Sie haben ein großes Konzept dafür aufgelegt, beziehungsweise auch ein großes entsprechendes Budget dafür aufgelegt. Konzept 500+ wird es genannt. Erklären Sie ganz kurz, was ist Ihre Zielsetzung mit diesem Programm, beziehungsweise wo gehen die Schwerpunkte der knapp 520 Millionen Euro hin?
Ja. Also dieses Programm 500+, das ist ein Teil aus Mein Hannover 2030. Das ist auch also Ehre wem Ehre gebührt, ist nicht mein Verdienst. Das ist entwickelt worden von unserem jüngst ausgeschiedenen Oberbürgermeister und meinem Vorgänger als Stadtkammerer von Herrn Hansmann. Und dieses Konzept nimmt erstmal Bezug auf das, was wir, wenn wir in Hannover unterwegs sind, wahrscheinlich auch alle schon mal beobachtet haben, nämlich dass wir eine Infrastruktur haben in der Stadt, die nicht in jedem Einzelfall in dem Zustand ist, den wir uns wünschen würden. Das ist aus meiner Sicht auch keine Kritik an Vorgängern oder sozusagen so eine Debatte, die man in Form von Schuldzuweisungen führen sollte.
Da ist Hannover ja auch nicht alleine unterwegs. Jede Stadt hat diese Probleme.
Es gibt jährlich so einen Kommunalindikator, der sagt, wie hoch ist eigentlich der Sanierungsstau in den Kommunen in Deutschland. Da sind wir im Moment bei 150 Milliarden Euro. Also wahrlich kein Hannover-Spezifikum. Kann man alles sehr vernünftig, glaube ich, erklären und herleiten. Ändert aber nichts daran, dass wir für die Instandhaltung der vorhandenen Infrastruktur, für die Sanierung, Modernisierung vorhandener Infrastruktur, aber auch für die Ausweitung von Infrastruktur, weil wir wachsen, glücklicherweise, auch Hannover ist eine wachsende Stadt, erhebliche Finanzbedarfe haben. Mhm. Und dafür, also es ist ein reines Investitionsprogramm, keiner dieser 520 Millionen Euro soll irgendwie für konsumtive Ausgaben bereitgestellt werden, sondern für Infrastrukturinvestitionen. Und da ganz, ganz, ganz wesentlich etwa 80% dieser 520 Millionen Euro für Investments in unsere Bildungsinfrastruktur, also im Klartext in Kindergärten und Schulen. Und dann ist ein kleinerer, also im Vergleich deutlich kleinerer Anteil zusammengenommen, ungefähr 20%. Das sind dann Themen wie Wohnen, Kultur und auch Verwaltungsinfrastruktur. Aber das ist nun wirklich sozusagen eine beinahe schon vernachlässigenswerte Kategorie im Gesamtkontext jedenfalls.
Also das ist ja ein Top-Ziel. Oder eigentlich dürfte es ja keinen geben, der sagt, nee, das will ich nicht. Also Stichwort Bildung, wichtiges Thema. Aber wo würden Sie sagen, in Ihrer täglichen Arbeit oder vielleicht auch das, was in den nächsten Jahren noch auf Sie zukommt, wo sind da die Fallen? Wo kommt die Kraft her, das alles umzusetzen? Oder was braucht man, um so ein Konzept tatsächlich durch das Nadelöhr der politischen Willensbildung zu bringen und am Ende des Tages auf die Straße im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja. Also erst einmal muss man sagen, es gibt auch im Rat eine breite Zustimmung, eine breite Rückendeckung für dieses Programm, jedenfalls im Grundsatz. Wir müssen allerdings, und das ist wieder das Thema Geschwindigkeit, sehen, diese Idee und eine erste Konzeption, die ist jetzt 3-4 Jahre alt, da hat man das 500+ genannt. Wenn Sie mich heute fragen würden, was steht denn da am Ende, dann würde ich das jedenfalls hier lieber nicht sagen, weil da nicht 520 stehen wird, sondern eine weit höhere Zahl. Also wir haben erhebliche Kostensteigerungen im Moment. Das hat viel zu tun mit der Konjunktur, insbesondere mit der Baukonjunktur, mit entsprechenden Preisentwicklungen. Und das ist dann eben auch die erste Herausforderung, und darüber kann man durchaus auch kontrovers diskutieren. Wir werden dieses Programm schon in der Form von 500 Millionen und wenn es mehr wird, und es wird mehr werden, erst recht, nicht ohne neue Schulden machen können. Also wir werden neue erhebliche Investitionskredite aufnehmen. Und das ist ein Thema, wo es dann schwierig wird oder wo es beginnt, schwierig zu werden. Und wo man abwägen muss, ist das Thema Neuverschuldung vertretbar einzugehen, auch mit welchen Tilgungsplänen etwa hinterlegt man das dann? Also da haben sie dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Erst einmal sagen natürlich alle, ja, neue Schulen, neue Kitas finden wir super. Wenn es dann zum Thema Neuverschuldung geht, wird es ein bisschen diffiziler. Und dazu gehört dann eben auch, dass wir, wenn wir so ein Programm umsetzen wollen, wir natürlich im Übrigen eine wirklich restriktive, eine sparsame Haushaltsführung brauchen. Wir können nicht all das, was wir hier an zusätzlichen Mitteln bereitstellen, kreditfinanzieren. Das würde uns mutmaßlich nicht genehmigt werden, aber entspricht auch nicht unserer sozusagen Vorstellung von finanzpolitischer Solidität. Das heißt also, wir müssen einen relevanten Eigenanteil beisteuern, und das geht nur über eine im Übrigen sehr disziplinierte Haushaltsführung. Und da geht es natürlich auch um Verteilungsgeschichten, die da eine Rolle spielen. Okay. Und vielleicht als Letztes, natürlich geht es dann in so einem Programm, dahinter stehen Dutzende von einzelnen Maßnahmen, auch um Prioritäten. Und ich habe jedes Verständnis etwa für Ratsfrauen und Herren, die dann natürlich auch erstmal schauen, inwieweit ist unser Stadtbezirk bedacht, geht das vielleicht nicht schneller, kann man dieses vorziehen, dieses vielleicht ein bisschen später machen. Das sind dann, glaube ich, klassische Aushandlungsprozesse.
Na klar. So, Geld ist eine schwierige Sache, Musik ist viel einfacher. Was ist Ihre nächste Platte? Zeit, eine neue Platte aufzulegen.
Meine nächste Platte ist die ganz unten liegt. Das ist U2.
Oh ja.
The Joshua Tree.
Da müssen Sie aber ein junger Kerl gewesen sein oder richtig dabei gewesen sein.
Ja, ich hab jetzt nur U2 genommen. Wenn ich hätte eine mitbringen müssen oder eine besessen hätte oder eine CD mitgebracht hätte, dann wäre es Achtung Baby gewesen. Das ist eine CD, die ich weiß gar nicht, wann ist die wohl erschienen, schätze mal Anfang der 90er, bestenfalls Mitte der 90er, also so als ich ein jugendlicher, junger Erwachsener war das eine wichtige CD für mich.
War ein bisschen Revolution auch irgendwie, oder? U2 hatte doch auch so ein bisschen so die Phase, so Aufbruch für eine Generation. Nicht so krass, wie das die Sex Pistols gemacht haben, aber halt die gemilderte 80er, 90er Version.
Ganz genau.
Ein bisschen. So. Und da haben Sie sich auch ganz gut wohlgefühlt.
Da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich mich ein bisschen auch wiedergefunden. Und ich habe auch, das ist ja also, die haben ja auch immer wieder Entwicklungen gemacht. Das ist ja, Sie können die Alben 80er, 90er Jahre ja mal hintereinander legen, und Sie nehmen da ganz unterschiedliche Einflüsse und Schwerpunktsetzungen vor. Also Achtung Baby ist vielleicht ein bisschen dunkler, bisschen melancholischer als die jetzt vielleicht. Die sind noch ein bisschen rougher. Mhm. Also insofern, das wurde nicht langweilig.
Okay, jetzt gehen wir mal auf die Straße von Hannover, oder andersrum gesagt, Sie sind auch Pate und Motor für ein Konzept. Und wir sind ja hier im Überwegs. Das Überwegs ist ein Co-Lab, das steht für Kollaboration. Und Sie machen eine wirklich große Kollaboration, nennt sich Hannover Sauber, sind mittlerweile über 30 Unternehmen in einem wirklich großen Zusammenhang. Und Sie orchestrieren wieder so ein klein bisschen und sind sehr unterschiedliche Akteure von der Immobilienszene, Hannover 96, der Zoo, also wirklich eine bunte Tüte aus Hannover. Warum ist das für Sie vielleicht ein spannendes Projekt, was sich auch als Schablone für anderes Denken eignen könnte? Das heißt also, Hannover Sauber verbindet alle, weil man will die Stadt schöner machen. Da kann man auch, glaube ich, gar nichts gegen haben für Gäste, für einen selber. Das Gefühl von Sauberkeit erzeugt auch Sicherheit. Da gibt es so einen Zusammenhang. Aber was ist das Starke daran? Warum engagieren Sie sich so für Hannover Sauber?
Ja, also man muss das vielleicht, also jetzt für meinen Teil, nochmal einmal umgedreht erzählen. Also wir haben angefangen eigentlich mit dem Thema Sicherheit und Ordnung. Das ist ein Thema, das jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, und ich habe viel mit den Leuten in der Stadt darüber reden können, das einen Nerv getroffen hat. Also wo es in Teilen auch eine hohe Unzufriedenheit gegeben hat, und vor allen Dingen auch eine hohe Verunsicherung. Und mir hat das Sorge gemacht, weil in den Veranstaltungen, bei denen wir gewesen sind, wo wir über dieses Thema gesprochen haben, viele Menschen gewesen sind, die zum Teil auch sehr kritisch mit uns umgegangen sind, die aber, und so habe ich das immer aufgefasst, die gekommen sind. Und sie gehen zu so einer Veranstaltung und zu einem Gesprächsangebot der Stadt ja nicht hin, wenn sie nicht doch noch die Erwartung oder Hoffnung haben. Das wird irgendwie nicht nur gehört, sondern wird auch umgesetzt in Handlung. Und ich hatte bei einigen von den Menschen, die sich also da auf den Weg gemacht haben und an diesen Veranstaltungen teilnehmen wollten und das auch getan haben, sich eingebracht haben, den Eindruck, das machen die nicht mehr fürchterlich oft. So, da ist noch eine Bindung da, da ist noch die Erwartung, die hören mich an und die hören mir zu und die richten ihr Handeln danach jedenfalls auch teilweise aus. Aber 10 Chancen will ich denen auch nicht mehr geben. Und wenn sie das nicht aufnehmen, dann verabschieden sich diese Menschen und wahrscheinlich in Richtungen, die wir nicht so gut finden würden, um das vorsichtig auszudrücken, und die nicht gut sind für die Stabilität in der Stadt und die Bereitschaft, das auch als ein gemeinsamen Ort aufzufassen. Da kommt das eigentlich her, und da haben wir genau das, was Sie angesprochen haben, gelernt, nämlich dass für ganz viele Menschen das Thema Sauberkeit irgendwie dazugehört. Also, dass Ordnung, Sicherheit dann gelingen können, wenn die Leute auch den Eindruck haben, man kümmert sich um den öffentlichen Raum, der verwahrlost nicht, der ist im besten Sinne des Wortes aufgeräumt, ohne irgendwie spießig deshalb werden zu müssen. Und so kam das also ergänzend zu diesem Ordnungs- und Sicherheitsthema dann das Thema Sauberkeit nochmal gesondert angepackt werden sollte. Und daraus entstand dann sehr schnell die Überzeugung, das können wir nicht allein, also wir als Stadtverwaltung schon gar nicht, aber auch AHA, unser Straßenreinigungsunternehmen, auch das nicht, sondern wir brauchen Partnerinnen und Partner, die sind jetzt in diesem Hannover Sauber-Netzwerk zusammen. Und was ich daran so bemerkenswert finde und auch insoweit übertragbar finde, ist, die machen das nicht für sich. Also machen es auch nicht allein aus altruistischen Erwägungen, aber es ist beides. Also nehmen Sie etwa die Östra. Die Östra ist auch ein Hannover Sauberpartner. Na klar haben die ein Geschäftsinteresse an sauberen Haltestellen. Die wissen, ihre Kundinnen und Kunden finden das wichtig, dass es in den Bussen und Bahnen sauber ist, dass es an den Haltepunkten ordentlich ist. Das ist also, liegt im Geschäftsinteresse dieses Unternehmens. Sie tun aber mehr, als nur auf sich und nur auf ihre Bahn und ihre Haltestellen zu gucken. Und das gilt für die anderen Partnerinnen und Partner ganz genauso. Und insoweit gibt es bei allen also ein aus dem jeweiligen Produkt, aus dem Geschäft abzuleitendes Interesse. Und es gibt ein zweites. Und das sagt was aus über die Bereitschaft, also diesen Standort attraktiv zu machen, oder sagen wir es ein bisschen pathetischer, also das ist Identifikation mit dieser Stadt. Das ist Zugewandtheit zu dieser Stadt. Und das erzeugt eine gute Stimmung. Also ich habe, wenn ich mit Hannover Sauber zu tun habe, mit den Partnerinnen und Partnern zu tun habe, nie das Gefühl, die gehen da irgendwie gequält hin und sagen, oh Mensch, jetzt schon wieder Hannover Sauber, jetzt ist auch langsam mal gut. Sondern da gibt es einen guten Spirit, und es ist natürlich auch insoweit ein Stück weit ein dankbares Thema, als dass man was sehen kann. Also
im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und soziale Verantwortung, Corporate Social Responsibility, wie es man schön im Marketing sagt, ist natürlich ein Megatrend. Glauben Sie, das kann man noch steigern? Der nächste Schritt ist ja eigentlich soziale Innovation, also dass man sogar tatsächlich mit diesen gesellschaftsrelevanten Themen auch Geschäftsmodelle darstellen kann. Würden Sie sich das wünschen? Kann eine Stadt sozusagen auch dem sozialen Verantwortungsbewusstsein von Wirtschaft, von Menschen, die hier leben, einen Nährboden generieren? Kann man sowas stimulieren, dass noch mehr Leute mit einem altruistischen, aber vielleicht auch mit einem Profitabilitätsdenken tatsächlich die Gesellschaft besser machen?
Das glaube ich schon, ja. Also ich habe auch nichts gegen Profitabilitätsdenken, im Gegenteil.
Man sagt ja immer so, People, Planet, Profit, das geht.
So, in der Tat. Also ich hab dagegen gar nicht, da wäre ich auch also ganz in der falschen Rolle. Die Stadt Hannover, um das zu sagen, also ist darauf angewiesen, dass hier auch profitabel gewirtschaftet wird. Wir werden überhaupt nicht auch nur näherungsweise in der Lage, unsere öffentlichen Aufgaben erledigen, wenn es nicht Unternehmen gäbe, die Profite erwirtschaften und davon einen Teil dann wiederum auch abgeben müssen. Insofern ist das nichts, wo man so ein Ogu formulieren muss und sagen muss, das fassen wir nur mit spitzen Fingern an. Und ich glaube das auch, und ich glaube also, dass es auch die Möglichkeit gibt, diese Aspekte miteinander zu verbinden, also soziale Innovation durchaus mit einem Geschäftsinteresse zu verknüpfen. Ich glaube aber, dass das nie aus einer Verwaltung heraus aufoktroyierbar ist. Mhm. Also man kann das vielleicht ein Stück weit motivieren oder einen Impuls setzen.
Oder eine Stimmung erzeugen. Eine positive Resonanzkörper. So. Ich glaube, das ist ja das, was Ihnen auch so ein bisschen anhaftet. Ich glaube, Sie schaffen das. Also ich glaube, Sie haben, sage ich mal, so ein bisschen im gesamten Auftritt, in dem Duktus sozusagen in Hannover in diesen 2 Jahren schon was bewegt. Also das muss man einfach so mal sagen. Also sage ich jetzt einfach mal so als Kompliment.
Vielen Dank, das schmeichelt mir natürlich. Ob das so ist, lasse ich dahingestellt. Aber der entscheidendere Punkt ist, glaube ich, dass man, und das ist vielleicht ein bisschen auch ein Talent, was man haben kann oder nicht, dass man sich nicht dauernd verkämpft in Fragestellungen, die nur zäh sind und die nur Abwehrreaktionen auslösen, sondern dass man vielleicht versucht, eher zu identifizieren, da, wo es geht und wo Bereitschaft da ist und wo die anderen auch Lust haben, mitzumachen. Und da ist dann so ein Thema wie Hannover Sauber vielleicht tatsächlich auch beispielhaft. Da habe ich gar nichts geleistet. Da waren keine Widerstände zu überwinden. Oder wenn dann doch, dann haben das andere intelligent gemacht und ich habe es gar nicht zur Kenntnis genommen. Sondern da gab es eine ganz hohe Bereitschaft, sich da einzubringen. Die gibt es auch immer noch. Und das ist ja mindestens eben so bemerkenswert, dass wir da kein Strohfeuer erzeugen, sondern wirklich eine Bereitschaft haben, sich auch über den Tag hinaus in das Thema einzubringen. Gerne auch mal ein bisschen intensiver und dann ein bisschen zurückgenommen. Dann niemand wird verdonnert, da 365 Tage im Jahr 100% Gas zu geben. Aber dem Grunde nach, auch mit einem langen Atem so ein Thema zu entwickeln, das finde ich toll.
Gibt es eigentlich Städte, die Sie so ein bisschen heimlich beobachten? Oder vielleicht sogar ganz offiziell, weil Sie einfach sagen, Mensch, guckt mal, die machen das irgendwie gut. Das muss ja noch nicht mal eine deutsche Stadt sein. Gibt ja vielleicht auch andere Städte in Skandinavien oder vielleicht in anderen Partnerstädten oder sowas. Gibt es so ein Radar, wo Sie so ein bisschen gucken, guck mal, wie läuft das da? Das könnte bei uns auch funktionieren.
Ja, ich glaube, das braucht es unbedingt. Das ist wir haben das erst einmal sowieso, weil wir alle in Gremien der kommunalen Spitzenverbände sitzen. Das ist manchmal spannend und manchmal so halb spannend. Jedenfalls bietet es aber immer die Gelegenheit tatsächlich zur Vernetzung mit den Großstädten in Deutschland. Man muss nach meinem Dafürhalten nicht jede Frage oder jede Antwort neu erfinden, sondern man kann da ganz viel auch lernen. Insoweit hat das einen Sinn. Und wenn wir über Deutschland hinaus gucken, ich meine, dann gibt es sicherlich Kommunen, da kann man im zweiten Schritt auch mal die Vergleichbarkeit haben. Erstmal gibt es welche, wo man sagt, ja Mensch, da geht es aber richtig voran. Und das ist auch bestimmten Konjunkturen unterworfen. Und es hat häufig auch einen Themenbezug. Wien wird gegenwärtig ganz häufig genannt in vielen verschiedenen Herausforderungen, wie sie sich für Metropolen oder Großstädte stellen. Es gibt auch Barcelona ist in mancherlei Hinsicht eine Vorzeigekommune, die skandinavischen Länder.
Ja, klar. Sind das auch Ihre persönlichen Favoriten? Also Hannover, schönste Stadt der Welt, da können wir schon mal einen Haken dran
machen. Das will ich meinen.
Aber was wäre so für Sie so eine Alternative, wenn Sie sagen, die gute Fee lässt mir jede Stadt der Welt jetzt zu? Gibt es so eine Stadt?
Zum Wohnen?
Zum Leben?
Ich würde auf jeden Fall gerne ein bisschen, ich würde mich ein bisschen südlich orientieren. Ich würde auf jeden Fall in der Stadt wohnen bleiben wollen. Also irgendwie.
Sie sind ein urbaner Typ.
Ja, absolut, 100%. Okay. Ich kann mir im Leben nicht vorstellen, wer weiß, was es noch bringt, aber ich kann mir nicht vorstellen, im ländlichen Raum zu wohnen. Und für mich ist das so, ich hab das vorhin ganz kurz gesagt, ich habe ein paar Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet und mir geht das heute noch so, wenn ich nach Berlin komme und in der Regel tue ich das mit dem Zug und wir fahren da in den Bahnhof rein, dann denke ich immer noch, war auch schön hier. Also eine große
Alte
Stadt.
Alte Liebe rostet nicht. So ist das. Zeit für eine letzte oder eine vorletzte Platte. Welche kommt als nächste?
Jetzt kommen die Beastie Boys.
Wow.
Die Beastie Communication. Boys.
Ja.
Hat enorm viel Power, enorm Extrem. Viel Energie.
War ja auch mal eine Punkband. Ja. Also haben sich ja eigentlich erst zum weißen Hip-Hop weiterentwickelt, irgendwie so, sind dann natürlich sehr kommerziell auch durch die Decke gegangen und hat auch eine ganze Generation geprägt.
Ja, also ich hab Beastie Boys, auch Run DMC, das sind ja das so in den, was ist das dann, späte 80er, früher 90er. Ja, genau. Da ging das so los, diese Hip-Hop-Rap.
Das Def-Label hatte die beiden verbunden. Genau. Also kenne ich mich ganz gut aus. Ja. Also das haben sie auch so richtig miterlebt. Mhm. Mal live gesehen? Also das ist ja diesen Bands leider sehr häufig, sehr wenig gelungen, tatsächlich mal live in Deutschland zu spielen oder so. Also das sind ganz rare Stücke.
Ja, ist mir leider auch nie gelungen. Ich habe die davor, U2 habe ich mal gesehen. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar in Hannover, weiß ich aber nicht mehr genau. Aber Beastie Boys nicht, nee.
Beastie Boys sind auf jeden Fall große Kultur. Oder andersrum gesagt, Kultur ist jetzt auch mal so unser Stichwort. Hannover bewirbt sich ja gerade 2025 um die Kulturhauptstadt. Es gab ein bisschen Hickhack, da ging es um die Finanzen, da standen sie auch so ein bisschen im Zentrum. Alles ist gut, ich glaube, die Sache ist geklärt worden. Ein Stück weit geht es jetzt aber um die Frage, wie schafft man eigentlich eine Kulturhauptstadt? Kulturhauptstadt ist ja eine relativ hohe Messlatte. Wir sind jetzt im Wettbewerb mit noch 7 anderen deutschen Städten. Was glauben Sie im Moment so, wo stehen wir? Oder andersrum gesagt, was muss jetzt passieren? Hannover hat eine tolle Thematik, glaube ich. Hier jetzt alle heißt das große Motto. Ein Stück weit soll die Stadt ja sozusagen eher Europa zeigen, wie eigentlich das Zusammenleben in der Zukunft aussehen kann. Also man dreht das so ein bisschen um. Eine Stadt für Europa. Wie ist Ihr Eindruck im Moment? Wo können wir jetzt loslegen? Jetzt ist ja Bitbook-Phase, also jetzt wird geschrieben. Was ist Ihr Motto irgendwie? Wie geht's weiter?
Na, ich will erstmal vielleicht doch nochmal sagen zu diesem Konflikt, den es gegeben hat, und den hat es ja gegeben, dass ich glaube, im Nachgang dazu, der hat schon nochmal sehr deutlich gemacht, dass es ganz viele Leute in der Stadt gibt, insbesondere in der Kulturszene gibt, denen das einfach extrem wichtig ist.
Absolut.
Und denen wir und auch ich offenkundig zunächst einmal nicht vernünftig hatten transparent machen können, was verbirgt sich eigentlich hinter diesen Zahlen. Mhm. Und insofern würde ich das im Nachhinein wahrnehmen, also als ein hohes Commitment mit dem Thema, eine hohe Bestätigung des gemeinsamen Anliegens Kultur, schon das ist erstmal was Gutes. So, wo stehen wir jetzt? Also, wir wissen, das ist ja klar, die Bewerberstädte sind jetzt alle in der Phase, wo sie das, was sie im Kopf haben, zu Papier zu bringen haben. Sie machen daraus natürlich auch ein Stück weit ein Geheimnis. Insoweit fällt es immer ein bisschen schwer, das in Vergleich zu setzen, zu sagen, ja, wir haben richtig gute Chancen oder es wird schwierig. Ein Ratsherr sagte, und das kann man sicherlich bestätigen, Hannover kommt sicher unter die Top 10. So viel, wir sind ja nur 8, insoweit das dürfte gelingen. Mhm. Was ich aber glaube, was richtig ist, was mutig ist und hoffentlich dann auch honoriert werden wird, ist, dass das ein selbstbewusster Antritt ist. Diese Kulturhauptstadtprozesse sind in der Vergangenheit ja häufig so, naja, da hat man so denen, die es ein bisschen schwer hatten und die irgendwie hinten dran waren und die infrastrukturell ein bisschen abgekoppelt waren, denen hat man so eine Art Goodie-Kulturhauptstadt mitgegeben. Das ist, glaube ich, ein bisschen außer Zeit gefallen. Das ist auch nicht das, was dem Anspruch und auch, glaube ich, den Stärken von Hannover gerecht werden würde. Und deswegen finde ich richtig, also das auch als eine Wertedebatte zu führen und auch selbstbewusst zu sagen, wir hier in Hannover, wir können was sagen und haben was zu sagen, was für Europa von Belang ist. Mhm. Also wir müssen nicht allein Europa nach Hannover holen, sondern wir können Europa auch was von Hannover mit auf den Weg geben. Das ist, soweit ich das überblicken kann, ein neuer Antritt. Ich finde, ein mutiger Antritt.
Und eine geniale Idee.
Und eine geniale Idee.
Ja, glaube ich auch. Ich habe in dem Zusammenhang mal gelesen, dass die Bewerbung zur Kulturhauptstadt eigentlich nichts anderes ist als ein Stipendium für die Zukunft. Das heißt also, man könnte auch sagen, der Weg ist das Ziel. Wenn man jetzt vielleicht dann irgendwann doch nicht Kulturhauptstadt werden würde, was nehmen Sie trotzdem mit? Was ist das Learning? Was ist sozusagen das, was man im Sinne dieser intensiven Zusammenarbeit erfahren hat, was aber trotzdem wertvoll ist, auch wenn es nicht die Kulturhauptstadt ist?
Ja, also erstmal, ich habe das mit dem Stipendium auch gehört. Da habe ich als Kämmerer gesagt, es ist ein teures Stipendium. Mhm. Ja, also normalerweise wird man ja auch materiell gefördert im Rahmen eines solchen Stipendiums. Das ist hier eher ideell, aber nehmen wir auch gerne mit. So, wenn es wieder erwarten und kein Mensch in Hannover denkt, dass das so kommen könnte, aber wenn es wieder erwarten so wäre, dass eine andere deutsche Stadt ausgewählt wird, dann glaube ich, sind das zwei Sachen, die in jedem Fall bleiben. Das eine, in dieser technischen Sprache, die wir manchmal bemühen, heißt das Kulturentwicklungsplan. Mhm. Also wer Kulturhauptstadt werden will, der muss einen Kulturentwicklungsplan vorlegen. Mhm. Das ist nichts anderes als die Entwicklung einer Idee, wie soll sich Kultur, wie soll sich Kulturarbeit, wie soll sich das Zusammenspiel von Kulturschaffenden in den nächsten 10 Jahren in dieser, oder vielleicht noch länger, in dieser Stadt entwickeln. Das zwingt ja ein Stück weit auch tatsächlich zur intensiven Befassung mit dieser Frage. Das zwingt ein bisschen auch dazu zu sagen, wo wollen wir eigentlich Prioritäten setzen? Mhm. Das ist ja was uns, was Verwaltung, vielleicht auch dem Zusammenspiel von Verwaltung und Politik mitunter schwierig fällt, nicht zu sagen, also wir wollen dieses Neue angehen, das ist ein spannendes Projekt, das können wir sehr, sehr gut. Mhm. Aber auch zu sagen, was muss dann gleichzeitig vielleicht auch in die zweite oder dritte Reihe treten. Mhm. Also auch bei am Ende endlichen Ressourcen Schwerpunkte zu definieren. Das wird uns jetzt ein bisschen abverlangt, abgenötigt. Und dieser Kulturentwicklungsplan, den wird es am Ende geben. Mhm. Und den wird es geben, das war ja auch Teil der Auseinandersetzung, auch mit einem vernünftigen Budget. Mhm. Und insofern glaube ich, dass wir in Hannover in jedem Fall am Ende des Tages sagen werden können, das hat sich gelohnt, da mitzumachen. Und das Zweite, das, was auch in jedem Fall bleibt, das ist das, was gegenwärtig passiert, was die Kolleginnen und Kollegen, die's operativ machen oder die in den vielfältigen Beteiligungsformaten, Kollaboration, da mitgemacht haben, noch viel besser erzählen würden können als ich. Das ist diese intensive Reflexion. Also was ist der Ort von Hannover in Europa? Was ist unser Angebot an Hannover? Das sind ja mitunter auch Fragestellen, die Sie im Alltag vielleicht auch mal an die Seite stellen und sagen, komm, wir verwalten dieses, jenes oder welches, und diese schwierigen Fragen, die wollen wir mal eher an der Seite lassen, und auch dazu aufgefordert zu sein und das auch getan zu haben. Das sind, glaube ich, beides wertvolle Prozesse.
Also ich glaube, in Hannover sind 1 Million Daumen gedrückt, dass das Thema weitergeht. Und ich bin auch ganz sicher, dass es weitergehen wird. Zeit für unsere letzte LP, unsere letzte Langspielplatte. Sie haben einen Superklassiker rausgesucht, fast ein bisschen romantisch.
Ja.
Zeigen Sie doch mal, was es ist.
Das ist Simon & Garfunkel.
Ja.
Das habe ich ausgesucht mit einer kleinen Geschichte, und die ist wirklich romantisch, aber nicht so romantisch. Mhm. Weil Sie eben von der, haben Sie das schon mal live gehört? Also Simon & Garfunkel nicht. Was ich aber uns nicht lange her live gehört habe, ich glaube in Hamburg war es, war Jan Plefka singt Simon & Garfunkel.
Ah, okay. Sound of Silent, oder was
war's? Sound of Silent.
Ah, okay.
Und Jan Plefka ist sozusagen ein Idol meiner musikalischen Jugend. Also Selig und diese Hamburger Schule, Bands, das waren die größten.
Okay.
Und das gehört zu haben dann live, das war wirklich extrem cool,
ja.
Und ein bisschen romantisch.
Also
obwohl ich mit dem Kumpel da war.
Aber. Also die harten Töne, aber auch gerne mal die leisen Töne. Ja? Sehr gut. So, wir gehen so ein bisschen in unseren Endsport, den nennen wir Fast Forward. Das heißt also, wenn man Think, Learn, Innovate machen will, dann muss man eigentlich ja immer die Zukunft projizieren. Ich würde gerne mit Ihnen jetzt mal in das Jahr 2025 springen, und Sie vollenden einfach immer den Satz. Das heißt also, es ist eigentlich eine einfache Übung. Ich fange mal an, Hannover 2025 ist für Kinder
ein Zuhause.
Hannover 2025 ist für Senioren
eine Stadt, die das richtige Tempo hat, um alle mitzunehmen.
Hannover 2025 ist für unsere Gäste
dann die Kulturhauptstadt.
Hannover 2025 ist für die Wirtschaft
dynamisch.
Und Hannover 2025 ist für mich
immer noch die schönste Stadt der Welt.
Also, das ist ein super zusammenfassendes Wort. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Wir haben uns jetzt 45 Minuten mit diesem Thema beschäftigt. Ich wünsche Ihnen alles Gute für alles, was kommt. Für die nächsten mindestens noch, wie lange sind Sie noch?
6.
für die nächsten 6 Jahre, da ist noch eine Menge zu tun. Schön, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für Hannover. Das war unser Vinyl-Talk aus dem Überwegs mit Dr. Axel von der Ohe. Wenn Sie wieder Lust haben, wieder einzuschalten, dann sind Sie einfach gerne wieder dabei, wenn es wieder heißt Vinyl-Talk im Überwegs.